ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen, die wir mit einer aktuellen Meldung beginnen. US-Präsident Donald Trump hat vor wenigen Minuten erklärt, dass eine Vereinbarung über einen Frieden im Iran-Krieg weitestgehend ausgehandelt sei. Die Straße von Hormuz werde wieder geöffnet, so Trump. Fragen wir da mal nach bei unserer Korrespondentin Shafah Larai in New York. Shafah, was ist da bisher über Trumps Ankündigung bekannt?
Genau, Ingo. Vor wenigen Minuten hat Trump gesagt, die Straße von Hormuz werde wieder geöffnet. Und das sei ein Element aus einer Reihe von Elementen und Punkten aus einer Verhandlung, aus Vereinbarungen. Und die restlichen Elemente werde man in Kürze bekannt geben. Aus dem Weißen Haus war ja heute den ganzen Tag viel Unterschiedliches zu hören. Auf der einen Seite gab es die Ankündigung, ja, man ist gerade in Verhandlungen und es könnte zu einem Deal kommen. Auf der anderen Seite war aber auch sehr viel militärische Eskalationsrhetorik zu hören. Also die Strategie von Trump, auf der einen Seite Druck aufbauen, auf der anderen Seite einen Deal in Aussicht stellen. Er selbst, wenn es denn jetzt wirklich zu einem Deal kommen sollte, wird das als Zeichen der Stärke für sich verbuchen. Der Krieg ist in den USA sehr unbeliebt. Die Beliebtheitswerte von Trump sind gesunken. Und er wird das jetzt als Zeichen der Stärke für sich verbuchen. Aber wie dieser Deal am Ende aussieht, wie substanziell und nachhaltig er sein wird, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen.
Aber zumindest bis dahin vielen Dank für die Informationen, Shafah, nach New York. Und jetzt gratulieren wir erstmal dem Grundgesetz zum Geburtstag. Die Verfassung der Bundesrepublik wird heute 77. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz feierlich verkündet und regelt bis heute, welche Grundrechte in Deutschland gelten und wie der Staat insgesamt so aufgebaut ist. Gefeiert wurde der Grundgesetz-Geburtstag auch heute vom Bundespräsidenten und zwar mit einem Ehrentag, zu dem Frank-Walter Steinmeier nicht nur das Grundgesetz in den Mittelpunkt stellte, sondern auch das Ehrenamt und heute gleich mehrere Initiativen besuchte. Schätzungen zufolge setzen sich rund 27 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich für andere ein. Und einige von ihnen stellt Griet von Petersdorf vor.
Darf ich du sagen?
Ich komme aus Kamerun.
Dann erklärt Manuela Zellmann, was sie heute planen auf dem Mitmachtag in Potsdam. Unter anderem das Formen von Samenbällchen als gemeinsame Aktion. Noëlys Rolande versteht nicht alles, freut sich aber, andere Menschen kennenzulernen. Eventuell wäre ich sehr isoliert, darum war ich sehr dankbar für die Einladung. Für Manuela Zellmann ist Ehrenamt Ehrensache, genau wie für Wolfgang Köpker. Der Rentner engagiert sich für den Naturschutz und gibt hier auch etwas Sprachunterricht. 10 Stunden pro Woche kommen da schon zusammen.
Ich finde es toll, und meine Kenntnisse, mein Wissen einfach weiterzugeben. Und deshalb mache ich es sehr, sehr gerne und kann nur dazu ermuntern und aufrufen, sich wirklich im Ehrenamt zu engagieren.
Sangwa Kelly kennt ihn vom Sprachcafé. Sie kam allein aus Ruanda nach Deutschland. Jetzt macht sie eine Ausbildung als Stahlbetonbauerin. Ganz klar, seine Hilfe war sehr wichtig für sie.
Wichtige für mich ist, ich kann mein Deutsch verbessern und gut sprechen. Und wenn ich hier jeden Samstag hier bin.
Der Setzling soll ins Salatbeet, erfährt der Bundespräsident im Gemeinschaftsgarten in Berlin-Neukölln. Auch der gedeiht nur, weil Freiwillige mitmachen. Es war Steinmeiers Wunsch, den Geburtstag des Grundgesetzes als Ehrenamtstag zu feiern.
Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Demokratie. Es muss es bleiben. Und ich finde, wir können uns selbst zum Geburtstag der Verfassung nichts Schöneres wünschen, als gemeinsam etwas zu tun für unser Land.
Dreck weg, Bags gibt es heute in Edingen in Baden-Württemberg. Sie werden sich im Laufe des Tages füllen. Die kleinen und großen Kanuten wollen Neckar und Ufer sauber machen. Und schon wieder etwas gefunden, Plastikmüll im Fluss. Der Haufen an Land wächst. Die Saubermachaktion auch für Sie hier Ehrensache.
Weil die Umwelt etwas ist, das uns alle angeht und nicht einzelne Personen, sondern alle zusammen. Die Umwelt ist wichtig und wir müssen sie auch schützen.
Ich meine, vermüllte Umwelt zu sehen, ist natürlich nicht schön. Aber ich meine, wenn man Teil davon sein kann, die wieder schön zu machen und aufzuräumen, dann ist es natürlich auch eine Ehre.
Ehrenamtliches Engagement in Deutschland. Viele Millionen sind dabei. Ohne sie würde vieles gar nicht funktionieren.
In ihrem Bemühen, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren, setzt die Ukraine verstärkt auf Gegenschläge mit weitreichenden Drohnen. Ziel ist dabei vor allem die russische Energieinfrastruktur. So wurden etwa Öldepots und ein Kraftstoffterminal am wichtigsten russischen Exporthafen Novorossiysk am Schwarzen Meer getroffen. Bereits gestern hatten die russischen Behörden einen Drohnentreffer auf ein Hochschulgebäude in der fast vollständig von Russland besetzten ostukrainischen Region Luhansk gemeldet. Auch ein Wohnheim soll getroffen worden sein. Dort sei die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf 18 angestiegen. Dazu soll es Dutzende Verletzte gegeben haben. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach von einem terroristischen Angriff und kündigte Vergeltung an. Fragen dazu an unsere Korrespondentin Susanne Peterson in Kiew. Susanne, wie äußert sich die Ukraine zu dem Vorfall und wie könnte eine vom Kreml angedrohte Vergeltung denn aussehen?
Die ukrainische Regierung hat heute den Vorwurf, man habe gezielt zivile Ziele angegriffen, massiv zurückgewiesen. Der Generalstab hat nochmal betont, man habe militärische Ziele auf russischer Seite angegriffen. Vor allem eben das Haupt- oder eines der Hauptquartiere der russischen Drohnen-Elite-Einheit Rubicon und wäre da eben auch erfolgreich gewesen. Man muss aber klar sagen, die Angaben beider Seiten sind extrem schwer zu überprüfen für uns hier und auch insgesamt zu überprüfen, weil eben auch Presse in weiten Teilen in Russland eben nicht zugelassen ist. Und zu dem zweiten Teil der Frage, mögliche Vergeltungsschläge haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Also Russland hat immer wieder gesagt, das ist jetzt ein Vergeltungsschlag für einen vermeintlichen vorangegangenen ukrainischen Angriff. Oft waren keine Beweise zu finden, dass es so einen ukrainischen Angriff überhaupt gegeben hat. Es gab heute Informationen von Präsident Zelensky, dass eine Oreshnik-Hyperschallrakete wieder eingesetzt werden könnte. Er habe da Informationen von den westlichen Geheimdiensten erhalten. Man guckt also mit großer Sorge auf die kommenden Tage, weil man eben aus Erfahrung weiß, wenn so ein Vergeltungsschlag angekündigt ist, dann steht oft ein massiver russischer Angriff bevor.
Ja, aber seit Wochen hören wir von immer mehr ukrainischen Drohnenangriffen auf russisches Gebiet. Inwieweit hat die Ukraine da ihre Fähigkeiten denn ausgebaut?
Das hat sie massiv getan. Also wir sehen eben diese vermehrten Angriffe in den vergangenen Wochen, wie du richtig sagst. Und da sagen Militärexperten hier in Kiew, dass es eben das Kräfteverhältnis auf der strategischen militärischen Ebene extrem verändert habe, weil Russland eben gezwungen sei, die eigene Flugabwehr über weite Teile des Landes zu verteilen, somit eben Lücken entstehen und damit eben die russische Rüstungsindustrie, die Verarbeitungsindustrie, die Energieindustrie eben nicht mehr so geschützt ist wie vorher und nicht wie zuletzt eben als unangreifbar gilt.
Susanne, vielen Dank für die Informationen nach Kiew.
Gern.
Ja, und während die russischen Angriffe auf ukrainische Ziele offensichtliche Auswirkungen haben, bleiben andere russische Angriffe eher im Verborgenen, sind aber dennoch ziemlich weitreichend und Teil eines hybriden Kriegs, den Russland gegen weitere Länder in Europa führt, als nur gegen die Ukraine. Nach Recherchen für eine neue ARD-Doku stört Russland im Ostseeraum mutmaßlich großflächig die Navigationssignale für den Luft- und Seeverkehr. Welche Folgen das haben kann, Lennart Bannholzer und Simon Heumer.
Kontrollgang vor dem Start. Pilot Oliver Kvita fliegt gleich gut 60 Passagiere von Kopenhagen auf die Ostseeinsel Bornholm. Doch genau in dieser Region klagen Piloten seit Jahren über erschwerte Bedingungen. Das GPS-Navigationssystem fällt aus.
Die Störungen haben seit 2022 extrem zugenommen. Ich habe es in den letzten 5 Jahren etwa 3 bis 4 Mal erlebt. Ich weiß von Kollegen, die regelmäßig Richtung Finnland ins Baltikum fliegen, dass sie es täglich haben.
Normalerweise garantiert das GPS mit Hilfe von Satellitendaten, dass Verkehrsflugzeuge wissen, wo sie sind. Doch über der Ostsee werden diese Signale mittlerweile häufig blockiert, durch Eingriffe vom Boden. Fachleute nennen das Jamming. Die Folge? Die Position lässt sich nicht mehr bestimmen. Manche Störungen sorgen in den Cockpits sogar für Falschalarme wie solche. Doch woher stammen sie? Weil die Flugzeuge die Fehlermeldungen automatisch an die nächstgelegenen Bodenstationen senden, ist klar, ein Hotspot der Störungen in Europa ist der Ostseeraum. Forscher haben den Ursprung in Russland lokalisiert, etwa in einer großen Störanlage in der Exklave Kaliningrad. Mutmaßlich kommen sie auch von russischen Schiffen. Die deutsche Marine schaut deshalb ganz genau hin, wenn Kriegsschiffe aus Russland wie dieses sich den deutschen Küsten nähern. Die Frage, wie Europa auf die GPS-Störungen reagiert, ist auch eine, die die EU-Kommission beschäftigt. Es darf natürlich nicht akzeptiert werden. Die Frage ist, wie wir damit umgehen können. Wir haben die Sanktionen wegen der hybriden Angriffe. Aber wir müssen auch innerhalb der NATO diskutieren. Die Lufthansa Group bezeichnet Täuschungen des GPS als eine schwerwiegende Beeinträchtigung der zivilen Luftfahrt. Die deutsche Flugsicherung beruhigt. Gestörte Flugzeuge könnten von Radarlotsen geleitet werden. Doch bei massiven Störungen könnten die Lotsen an ihre Belastungsgrenzen kommen.
Unsichtbarer Angriff, wie Russlands Störsignale Europa bedrohen, so heißt die ganze ARD-Story, die Sie am kommenden Dienstag nach den Tagesthemen hier im Ersten sehen können und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Der Titelverteidiger gegen den amtierenden deutschen Meister. Es war eine vielversprechende Konstellation im diesjährigen Finale um den DFB-Pokal. Der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Und die Stuttgarter machten von Anfang an klar, dass sie den Bayern den Weg zu ihrem Double nicht leicht machen würden. Doch am Ende hatten die Bayern eben einen gewissen Harry Kane in ihren Reihen und der wollte unbedingt zum ersten Mal in seinem Leben ein Finale gewinnen. Und wie, berichtet Tabea Kunze.
Harry Kane schießt den FC Bayern München ins Glück. Zum ersten Mal seit 2020 sind die Münchner wieder DFB-Pokalsieger. Die Stuttgarter in den weißen Trikots starten mutig ins Spiel. Nach gut einer Viertelstunde probiert es der auffällige Außenverteidiger Mittelstädt hier aus der Distanz. Da fehlten nur ein paar Zentimeter zur Stuttgarter Führung. Jonas Urbich, der 22-Jährige im Bayern-Tor, ist hier mit der linken Hand noch dran. Er vertritt den verletzten Nationalkeeper Neuer, der nur zuschauen kann. Der Rekordpokalsieger kommt kaum zu Torchancen. Dieser Schuss von Stanisic ist noch am gefährlichsten. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte ist die Stimmung der Münchner Chefetage überschaubar. Und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß fühlt, hier war mehr drin. In der 55. Minute verlieren die Stuttgarter dann den Zugriff. Und Harry Kane aus den Augen. Der Bundesliga-Torschützenkönig kann völlig frei einköpfen zum 1:0 für den deutschen Meister. Bei der Flanke von Ulisse kommt VfB-Verteidiger Hendricks nicht in den Zweikampf. Und diese Chance lässt sich Torjäger Kane nicht nehmen. Dann zieht Rauch auf und das Spiel muss mehrmals unterbrochen werden, weil beide Fangruppen Pyrotechnik zünden, unter anderem um gegen hohe Ticketpreise zu protestieren. Nach ein paar Minuten geht's weiter. Kane reißt das Spiel an sich, trifft hier nur die Latte. Aber die Szene läuft weiter und der Engländer bekommt den Ball gleich zurück. Und jetzt passt auch sein Abschluss 2:0 für die Münchner dank Harry Kane. In der Nachspielzeit verursacht Nationalspieler Angelo Stiller diesen Handelfmeter. Zudem, na klar, Harry Kane antritt. Und das kann er einfach. Mit seinem dritten Tor entscheidet der Engländer dieses Finale. Vor 74.000 Zuschauern gewinnt der FC Bayern München zum 21. Mal den DFB-Pokal.
Bleiben wir bei Auszeichnungen. Rein vom Materialwert her ist der wertvollste Filmpreis der Welt nicht etwa der Oscar, sondern die Goldene Palme. 25.000 Euro soll die mit Bergkristallen veredelte 24 Karat Goldtrophäe kosten. Am Abend wurde sie wieder verliehen, traditionell zum Ende des Filmfestivals in Cannes. 22 Filme hatten um die aber nicht nur kostbare, sondern vor allem auch sehr begehrte Goldene Palme konkurriert. Und in den Händen halten durfte sie schließlich er hier, der rumänische Regisseur Christian Mungiu für den Film Fjord. Aber auch eine deutsche Regisseurin konnte sich freuen, wie Michael Stempel berichtet.
Dass die Jury beim Festival in Cannes nicht berechenbar ist und Filme, die als preiswürdig gehandelt werden, längst nicht gewinnen müssen, wurde heute Abend wieder unter Beweis gestellt.
Christian Mungius, Fjord.
Der Film Fjord des rumänischen Regisseurs Christian Mungiu bekam die Goldene Palme, obwohl er bei den Kritikern nicht zu den Top-Favoriten zählte. Schauspielerin Tilda Swinton überreichte den Preis für einen Film über kulturelle Gegensätze und die Schwierigkeiten von Integration. Eine strenggläubige evangelikale Familie aus Rumänien lässt sich in einem norwegischen Fjord nieder. Anfangs scheint die Integration zu gelingen, doch bald verdächtigen die Einheimischen die rumänischen Eltern, ihre Kinder zu misshandeln. Die Gesellschaften sind heute gespalten und radikalisiert. Und dieser Film ist ein Plädoyer gegen jede Art von Fundamentalismus. Es gab emotionale Momente an diesem Abend. Die besten männlichen Darsteller, Emmanuel Macchia und Valentin Campagna aus dem Film Coward, waren außer Rand und Band. Bei den Gewinnerinnen Virginie Efira und Tao Okamoto aus All of a Sudden flossen Freudentränen. Die deutsche Regisseurin Valeska Griesebach gewann mit ihrem Werk Das geträumte Abenteuer den Preis der Jury. Ein Film über Freundschaft, Grenzschmuggler und versteckte Sehnsüchte, der mit Laienschauspielern gedreht wurde. Pavel Pawlikowski wurde für den Film Vaterland über Thomas Manns erste Deutschlandreise nach dem Krieg als bester Regisseur ausgezeichnet. Wir leben in einer Welt, wo sich immer mehr Menschen vollkommen sicher sind, absolut Recht zu haben. Das ist beängstigend. Das Kino muss sich dagegen wehren. Und dann gab es die Ehrung für die große Barbara Streisand, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Wegen einer Knieverletzung konnte sie nicht persönlich kommen. Dafür schickte die 84-Jährige eine engagierte Botschaft. Filme haben diese magische Fähigkeit, uns zu vereinen. Es lebe das Kino.
Viva la cinema!
Und mit dem großen Gruppenbild aller Preisträger endeten die Filmfestspiele in Cannes, die im kommenden Jahr ihr 80. Jubiläum feiern.
Ja, aber wer braucht schon die Côte d'Azur, wenn es hierzulande solches Wetter wie an diesem Wochenende gibt? Carsten, bleibt so über Pfingsten?
Es bleibt so über Pfingsten, also auch an den nächsten Feiertagen und auch darüber hinaus. Heute schon viel Sonnenschein, und zwar nicht nur in Deutschland, auch in Cannes und verbreitet auch in anderen Regionen Europas. Im Norden Deutschlands zogen heute allerdings doch ein paar Wolkenfelder entlang. Und bemerkenswert, es war heute der erste Tag in diesem Jahr mit mehr als 30 Grad bei uns. 31,5 Grad in Baden-Württemberg, in Waghäusel-Kirlach, in Bordeaux 34, in Sevilla sogar fast 39 Grad. Hier kommt also noch einiges an Wärme hinterher. Und das Hochdruckgebiet, das für dieses Wetter verantwortlich ist, es bleibt eben auch über die Feiertage hinaus und in der gesamten kommenden Woche für unser Wetter verantwortlich. Und das heißt meistens ziemlich viel Sonnenschein. Und weiterhin allerdings eben auch kein Regen, sondern trockenes Wetter. Ab Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag, kann aus Skandinavien vorübergehend etwas kühlere Luft vorankommen. Aber unterm Strich bleibt es meistens sommerlich bis hochsommerlich, auch bei den Temperaturen. Ein paar Wolkenfelder wird es in der Nacht im Norden unseres Landes geben. Die rutschen dann morgen Vormittag langsam bis an den Nordrand der Mittelgebirge. Morgen Nachmittag könnte es in Sachsen, zum Beispiel in der Oberlausitz, kurze Regenschauer geben, auch im Fichtelgebirge oder im Vogtland und später auch noch im Bayerischen Wald. Ansonsten bleibt es trocken und meistens sehr sonnig. Die Temperaturen heute Nacht 11 bis 19 Grad, tagsüber bis zu 33, 34 Grad im Südwesten. Im Norden ist es etwas angenehmer mit 18 bis 26 Grad. Mit sehr viel Sonnenschein geht es auch am Pfingstmontag und auch am Dienstag weiter. Die Temperaturen wenig geändert, 26 bis 34 Grad.
Merci beaucoup, würden Sie in Cannes sagen. Carsten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgen jetzt Gedanken zum Frühling im Wort zum Sonntag. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Einen schönen Restabend noch. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.